Guten Morgen. Auch herzliche Grüße aus Eindorf darf ich weitergeben. Die haben den Gottesdienst ja schon gut halb rum, jetzt in Eindorf. Und wir sind froh von unserer Seite für den Austausch, den wir auch immer wieder haben. Also wenn der Jörn zum Beispiel bei uns ist, wir sind da sehr froh darum. Wir wollen heute Morgen über einen Text nachdenken, den wir im Hebräerbrief finden, im 12. Kapitel. Und ich möchte euch zu Anfang mitnehmen in das Jahr 2021. Es war ein ähnliches Wetter wie heute, nur es war 3 Monate früher im Jahr. Es war Ende Januar. Ich denke, das Bild haben viele in den Nachrichten gesehen. Könnt ihr das sehen? Den kennt ihr, oder? Boris Herrmann, deutscher Hochseesegler. Und er hat es geschafft, in 80 Tagen, 14 Stunden und 45 Sekunden, das ist ganz wichtig, hat er mit seinem Segelboot eines der härtesten Segelregatten dieser Welt hat er beendet, auf Platz 5. Einen Tag vorher hätte er fast noch gewinnen können oder wäre vielleicht Dritter geworden, dann ist er nochmal gegen Schiffchen dagegen gefahren. So ist aus dem Podest der Platz 5 geworden. Und es sind 33 Solo-Skipper, also Solo-Segler sind losgestartet 80 Tage vorher und sind in dieses Rennen gegangen. Das Rennen ist ja einmal rund um die Erde, ohne einmal anzulegen. Und das wird schon als eines der härtesten Rennen dieser Welt bezeichnet, was man mit Segelboot so machen kann. Die sich da auskennen, ich gehöre überhaupt nicht dazu, die sagen, das ist sowas wie der Mount Everest des Segelrennsports, aber ohne Sauerstoff auf dem Mount Everest obendrauf. Und das ist tatsächlich so, es ist eine unglaubliche körperliche Leistung, die da vollbracht wird. Die sind 80 Tage unterwegs. Die schlafen in der Zeit maximal 20 Minuten mal am Stück. Immer ganz kurze Turns und vielleicht 5, höchstens 6 Stunden an einem Tag. Und das 80 Tage lang, immer unter Strom. Die sind auch ganz alleine auf dem Boot. Die haben zwar heute Möglichkeiten, Kommunikation zu haben, aber auf dem Boot, da sitzt er ganz alleine. Und die fahren durch alle Klimazonen. Also die fahren über den Äquator zweimal bei 30 Grad. Und die fahren um die Südspitze von Südamerika, da bei dem Rennen wohl bei minus 15 Grad. Das Boot hat keine Heizung. Es ist sehr anspruchsvoll. Und obwohl der Boris Herrmann sich jahrelang darauf vorbereitet hat, er sehr fokussiert war, dieses Rennen zu machen, das ist so ein Lebenstraum von ihm gewesen, so hat er danach gesagt, kommen dann doch die Momente, wo es einem richtig schwer wird. Wo es zu schwer auch vielleicht geworden ist, wo es ihm über gewesen ist, wo er am liebsten gesagt hat, wisst ihr was, ich steige aus, habe keinen Bock mehr. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, was hatte ich denn dann motiviert weiterzumachen? Da hat er gesagt, was mich motiviert hat, das ist ein Bild, was ich mir mitgenommen habe. Und auf dem Bild war das drauf, was wir viele uns vorstellen können, es war nicht das Bild, das war nach dem Zielanlauf, sondern es war ein Bild von seiner Frau und von seiner kleinen Tochter. Das heißt, er hat sich schon für die Momente, wo es schwer wird, hat er sich ein Foto mitgenommen mit den Lieben, die ihn dann motivieren sollen, einfach durchzuhalten. Je schneller er ans Ende kommt, umso schneller hat er auch wieder die Begegnung. Und das Bild, eine geliebte Person vor Augen zu haben, das ist ein Prinzip, was im Hochleistungssport schon oft funktioniert. Wenn die ein Ziel haben, dass die fest in den Blick nehmen, das hilft, dieses Ziel auch zu erreichen. Und ich glaube, das ist auch ein geistliches Motiv. Wenn wir den Blick auf Jesus richten, das ist das Thema auch der Predigt, und ich habe unten drunter schon gleich mal den Text geschrieben, über den wir nachdenken wollen. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was wir in der Bibel oft finden, dass wir das Ziel in den Blick nehmen sollen, dass wir auf das Ziel schauen sollen. Und in diesem Text, den wir hier haben, da wird es auch betont. Es gibt 2 Stellen, und ich habe die mal versucht hervorzuheben, dass wir das deutlich sehen, dass wir gesagt bekommen, schau auf das Ziel, nimm etwas in den Blick, damit du durchhalten kannst. Wir wollen den Text lesen. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, sagen wir es das erste Mal. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet in euren Seelen ermattet. Erst ganz am Ende von diesem kurzen Abschnitt, da wird uns das Ziel dieser drei Verse mitgeteilt. Damit ihr nicht ermüdet und eure Seelen nicht ermattet. Oder eine andere Übersetzung sagt, damit ihr nicht müde werdet und damit ihr den Mut nicht verliert. Ja, es stimmt. Auch in der Nachfolge Jesu ist der Weg nicht immer ein einfacher. Es geht nicht immer nur ruhig und einfach dahin. Und der Hebräerbriefschreiber, der nimmt das auch auf. Der schreibt ja den Hebräern, weil die vermutlich auch müde geworden sind in ihrem Glauben. Die sind müde geworden in ihrem Glaubensleben. Im Alltag ist es ihnen schwer geworden. Viele von denen waren ja aus dem jüdischen Hintergrund, waren zum Glauben gekommen. Und das waren sie zum Teil schon eine ganz lange Zeit auch. Und sie hatten mit Jesus gelebt. Aber dieser erste Schwung, diese Motivation, diese erste Liebe, die war ihnen vielleicht abhanden gekommen. Und dann dringt das so ein bisschen durch, dass das wahrgenommen wird, dass es schwer wird, dass es mühsamer auch wird, dass es anstrengender wird. Anstrengender, auch mit Jesus zu gehen. Und bei ihnen war es wahrscheinlich so, dass die alten Glaubensgenossen aus dem jüdischen Hintergrund, die machten ihnen zunehmend auch Mühe in ihrem Alltag. Die haben sie vor Augen gehabt. Und da hat es auch Widerstand gegeben. Und es kann gut sein, dass man sich gefragt hat, was mache ich hier eigentlich? Hat sich das gelohnt, mein Leben an Jesus zu hängen? War es früher nicht vielleicht besser gewesen? Sollte ich vielleicht auch wieder zurück zu diesem alten System, zum jüdischen System, zu dem System, was versuchte, das Gesetz Gottes einzuhalten? Und an der Stelle sagt der Hebräerbriefschreiber, nein, ihr seid auf dem besten Weg, ihr seid auch auf dem richtigen Weg. Aber dieser richtige Weg, der ist nicht immer bequem, der ist auch nicht immer einfach. Und dann haben wir diese Verse und die sagen uns, schau auf Jesus, damit du nicht müde wirst am Ende, dass du nicht ermattest und dass du an deinem Ziel auch ankommst. Und ich glaube, wir kennen das auch aus unserem Glaubensalltag. Also ich kenne es zumindest, dass uns irgendwie manchmal das Ziel so aus den Augen gerät, dass wir müde werden, dass wir an den Situationen, denen wir begegnen, dass wir einfach auch einfach mürbe werden, dass anstrengend wahrgenommen wird. Und dabei haben wir oft gedacht, und denken wir auch so, dass wenn wir mal gläubig geworden sind, dass vieles doch leichter werden sollte in unserem Leben. Aber die Wahrnehmung ist manchmal eine andere. Dass der Schwung in unserem Glaubensleben, der geht uns manchmal ein bisschen verloren. Und dann wäre es schön, wenn uns gerade diese Verse das einfach nochmal neu deutlich machen, das neu aufzeigen, dass sie uns mitnehmen können und mitnehmen wollen, uns wieder Schwung zu geben. Schwung in unserem Glauben zu geben. Wir wollen anhand von drei Punkten über diesen Text nachdenken, abwägen, was uns beschwert, in seiner Spur laufen und das Ziel im Blick behalten. Abwägen, was mich beschwert. Lesen wir nochmal den Text in Vers 1. Jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettkampf. Das Bild, was uns der Schreiber hier aufzeigt, ich glaube, das wissen wir alle, das ist das Bild des antiken Läufers der damaligen Zeit. Und wenn wir so die Kleiderordnung von vor 2000 Jahren so im Kopf haben, dann sahen die anders aus wie heute. Da hatten die Männer auch lange Gewänder an. Die ging bis an die Knöchel und wenn die sich zum Wettkampf vorbereitet haben, dann haben sie nicht so losgelaufen, den Rock ein bisschen hoch oder das Kleid ein bisschen hochgehoben, sondern die haben das abgelegt. Sie haben sich in eine bequeme Kleidung versetzt und wir machen das ja heute genauso. Keiner würde im Hochzeitsanzug und mit seinen Hochzeitsschuhen auf die Sportbahn gehen und versuchen, sich da zu trainieren. Wir ziehen auch Kleidung an, die uns das leichter macht, die bequem ist. Und die uns das besser ermöglicht. Aber was sagt der Text hier? Was behindert uns? Jede Bürde, oder manche Übersetzungen sprechen von jeder Last oder Belastung und die Sünde. Jede Bürde und die Sünde. Die erste Frage, die man sich vielleicht stellen muss, was ist hier gemeint? Sind das zwei Worte für das Gleiche oder sind da unterschiedliche Dinge mit gemeint? Ich würde denken, dass es unterschiedliche Dinge sind, die wir hier lesen. Zum einen haben wir hier die Sünde. Und die Sünde, so lesen wir hier, die umstrickt uns so leicht. Also wir können uns das gerade so vorstellen, auch beim langen Gewand, das hängt da an unseren Füßen, wir wollen schnell gehen und dann stolpern wir und dann liegen wir auf der Nase. Und dass wir Sünde ablegen sollen, die uns genau so gefangen nimmt, das ist ein Bild, denke ich, das müssen wir eigentlich gläubigen Christen gar nicht so groß erklären. Das sollten wir eigentlich alle wissen und ich denke, wir wissen das auch und wir müssen auch nicht viel darüber nachdenken. Und die Bibel ist da auch an der Stelle sehr klar, sie sagt an ganz vielen Stellen, lege deine Sünde ab, bekenne deine Sünde, dann bekommst du Vergebung. Wir haben das in dem Lied auch eben gesungen, in der Strophe, lege deine Sünden nieder. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns immer wieder auch vor Augen führen müssen. Die Bibel sagt aber nicht, dass wir sündlos leben sollen, weil wir das nicht können. Das wird uns nie gelingen, selbst wenn wir uns anstrengen, wie wir wollen, das wird nicht gelingen. Und deswegen sagt es die Bibel und fordert es von uns auch nicht. Aber was die Bibel deutlich sagt, dass wir Sünde keinen festen Platz in unserem Leben geben sollen. Dass wir nicht die Möglichkeit geben sollen, dass sie sich einnisten kann in unserem Leben, dass sie sich festsetzen kann. Und deswegen sagt uns das Wort Gottes immer wieder, erkenne deine Sünde und rege diese ab. Wir müssen die Sünde loswerden. Und wenn wir das anders machen und anders versuchen, wenn wir versuchen, die Sünde in unserem Leben zu dulden, deren Raum zu geben, irgendwie unser Leben auch damit dieser Sünde, die wir haben, zu arrangieren, dann werden wir behindert werden in unserem Lauf. Das ist das, was dieser Text aussagt. Dann macht uns das müde, dann macht uns das mürbe, das beschwert unseren Weg. Und die Bibel sagt deswegen an vielen Stellen, lege die Sünde ab. Lege die Sünde aus deinem Leben ab. Aber es ist oft so einfach gesagt und praktisch ganz oft aber nicht so gut umgesetzt. Meine Beobachtung, die ich so mache, auch bei mir und auch bei anderen, ist, dass wir einen anderen Umgang haben. Insbesondere, wenn wir an unsere kleinen Sünden, wie wir oft denken, wenn wir daran denken. Ist es nicht so, dass wir uns oftmals verstohlen umschauen? Hat das überhaupt jemand bemerkt? Sind wir aufgefallen? Sind wir aufgeflogen? Und wenn Sünde nicht erkannt wurde, dann ist unser Umgang manchmal schon sehr sonderbar. Wenn wir Sünde nicht beim Namen nennen, wenn wir versuchen, mit dieser Sünde zu leben, zum Beispiel, weil wir sündige, schlechte Gedanken haben, die sieht keiner von euch. Und wenn ihr es nicht seht, habt ihr es auch nicht bemerkt, dann versuche ich, damit zu leben. Und oft ist es auch so, wenn wir ein falsches und sündhaftes Verhalten am Maßstab des Wortes Gottes an den Tag legen, wenn wir uns zum Beispiel in Lügen verstricken, ob es bei Angaben ist, die wir im Finanzamt machen müssen, oder wenn uns ein Bußgeldbescheid ins Haus droht, oder wenn es darum geht, irgendjemand hat einen Fehler gemacht auf der Arbeit und man soll sagen, wer es gemacht hat, und man verschweigt das. Oder wenn wir auf der Arbeit Dinge mitnehmen, die uns nicht gehören, so ein paar Schrauben, das macht doch nichts. Ein paar Seiten mal ausdrucken, das merkt doch keiner. Oder wenn wir Schwarzarbeit als eine gute Möglichkeit sehen, einfach weil es günstiger für uns ist. Wenn wir Sex vor der Ehe nicht als Fehler einsehen. Wenn wir mit unseren Süchten vielleicht im Verborgenen umgehen können, weil wir nicht erwischt werden. Und keiner merkt, dass ich eigentlich vom Alkohol nicht wegkomme. Von meiner Spielsucht nicht frei werde oder in Pornografie hänge. Wenn das nicht erkannt wird, dann glauben wir können unser Leben damit arrangieren. Dann hat es ja keiner gemerkt. Aber im Bild des Hebräerbrief, oder wie es der Schreiber uns hier gibt, behindert das unseren Lauf enorm. Es hindert uns daran, voranzukommen. Und deswegen sagt der Schreiber, nein, legt die Sünde ab, nennt sie beim Namen Sünde, hindert dich in deinem Leben. Die Sünde verfängt. Wir haben eine Lesung eben gehört aus Psalm 119 und wenn ihr das mal nachlesen wollt, der Psalm 32, der macht das so deutlich. Da lesen wir, den Befund, dass er sagt, wohl dem, dem die Sünden vergeben ist, der frei wird davon. Wir lesen davon, wie schwer das ist, unter der Sünde leben zu müssen. Und der Schreiber des Psalms 32 macht es deutlich, aber wie toll ist das, wenn die Sünde vergeben wird? Wie werden wir wieder aufgerichtet? Vorher sind wir zerstört, sind zerschlagen worden an dieser Sünde. Aber wenn wir Vergebung erfahren, dann macht das einen Unterschied wie Tag und Nacht. Dann werden wir aufgerichtet, werden aufgestellt. Wir können und wir sollen die Sünde abgeben. Wir sollen sie bekennen, wir sollen sie beim Namen nennen. Ich denke, das ist uns allen klar. Und das Zweite, was unseren Lauf beschwert, das ist die Bürde oder die Belastung oder die Last, je nach Bibelübersetzung, die behindert uns auch. Ich glaube, das meint hier etwas anderes wie Sünde. Bei Sünde ist es notwendig, dass wir gehorsam sind. Dass wir das, was falsch ist, dass wir das erkennen. Bei der Bürde, glaube ich, da brauchen wir Weisheit. Weisheit, um die Dinge in unserem Leben zu erkennen, die keine Sünde sind, aber die dennoch unseren Lauf behindern, die uns das geistliche Laufen einfach schwer machen. Und dass wir die ablegen, das braucht und das meint Weisheit. Aber was ist das nun? Was ist mit Bürde, was ist mit Belastung hier gemeint? Es wäre gut, wenn ich jetzt weiterklicken könnte und hätte eine Folie mit einer Tabelle, was das ist, aber so geht es, glaube ich, nicht. Es gibt diese Auflistung nicht, die pauschal gilt. Das kann für jeden und das wird für jeden für uns unterschiedlich sein. Es können Dinge in meinem Leben sein, die es einfach hindern, dass ich gut vorankomme. Und wenn wir ehrlich darüber nachdenken, dann haben wir eine Menge Dinge, die wir so mit uns rumschleppen, die komisch sind, aber von denen wir irgendwie nicht lassen wollen. Also ich habe zum Beispiel zu Hause in meinem Schreibtisch, ich nehme immer so Kugelschreiber, ich nehme die nicht mit, wenn sie da rumliegen. Wir hatten die Woche eine Missionsgesellschaft da, die haben ein paar Kugelschreiber, wurde mir auch wieder eine angeboten. Ich habe diesmal abgelehnt, weil ich habe schon 35 Stück da in der Schublade. Ich schreibe aber ehrlich gesagt immer nur mit dem hier. So, also Quatsch, das zu behalten. Aber sowas haben wir oft, wir haben das, schleppen die mit und wir nehmen noch einen dazu und wenn wir noch einen kriegen und der EF hat noch einen, die FDA hat noch einen, kommt immer dabei, ist alles gut und manche haben Tupper in der Küche, in den Schränken unten, kommt man seit Jahren nicht mehr hingekommen in die Ecke, aber es ist alles da. Aber Tupper und Kugelschreiber ist nicht unser Problem. Unser Problem geht eher in die Richtung, wenn wir darüber nachdenken, was kostet uns Zeit? Wo sind die Hobbys, die wir haben? Wo hängt unser Herz? Wie viel arbeite ich? Welchen Schwerpunkt gebe ich vielleicht meiner Arbeitsstelle? Wie ist das mit, wenn ich im Fußballverein bin? Das sind alles keine Dinge, die Sünde sind. Es ist keine Sünde, 35 Kugelschreiber in der Schublade zu haben, viel Tupperware oder im Fußballverein zu sein. Aber es können Dinge in meinem Leben sein, die mich hindern an Wichtigem. Und die Frage ist, was raubt mir die Zeit? Was raubt mir die Konzentration? Was raubt mir einfach den Blick, Dinge zu erkennen, die ich tun soll und die wichtig sind in meinem Leben? Was steht da im Weg? Was steht im Weg, Zeit zu haben, mir Zeit zu nehmen, die Bibel zu studieren? Und damit meine ich nicht beim Autofahren predigen oder Bibel sich vorlesen zu lassen. Das mache ich ganz oft und das ist eine gute Entschuldigung für mein Gewissen gewesen, aber ich stelle für mich fest, ich fahre jeden Tag so 2 Stunden Auto am Tag und ich höre fast nur noch Predigen. Das ist eine gute Sache, aber das ist nicht gemeint. Was mache ich in der Zeit, wo ich nicht Auto fahre? Bin ich im Studium oder höre ich mir auch nur Konserven an? Also erkenne ich wirklich das Wort Gottes, weil ich darin studiere? Nehme ich mir Zeit zum Gebet? Für mich persönlich, vielleicht in der Gebetsstunde in der Gemeinde? Oder habe ich keine Zeit, weil mich mein Hobby hindert? Verbringe ich Zeit mit meinem Herrn Jesus? Habe ich Zeit für andere Menschen, für die Anliegen von anderen Menschen? Habe ich auch Zeit, Zeugnis zu sein in dieser Welt, Licht und Salz? Oder gibt es Dinge in meinem Leben, die mir das hindern, weil ich die Zeit mit anderem ausfülle? Die Frage ist, erkenne ich Dinge in meinem Leben, die eigentlich niemand kritisieren kann, die, weil sie keine Sünde sind, die aber trotzdem mir das Laufen schwer machen. Und das ist, glaube ich, mit Bürde gemeint. dass wir solche Lasten, solche Belastungen in unserem Leben erkennen. Und dann hab den Mut, sagt der Schreiber, leg das ab, weil es dich erleichtert, weil es hilft. Ihr habt gesehen, der Boris Herrmann, der ist ja einmal um die Welt gesegelt, der hätte das ja auch im Ruderboot machen können. Das ist nicht verboten, diese Regatta anzutreten. Aber es ist total sinnlos, wenn man gewinnen will. Es ist auch nicht verboten, einen 100-Meter-Wettlauf, jetzt hätte ich bald gesagt, bei den Bundesjugendspielen oder vielleicht beim olympischen Finale in Gummistiefeln oder in hohen Frauenschuhen zu machen, ist auch nicht verboten. Machen wir aber nicht. Es belastet uns. Da kennen wir das sofort, wenn wir auf unser Leben schauen, auf das, was uns die Zeit nimmt, da ist es manchmal ein bisschen anders. Ablegen, was mich beschwert, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, in seiner Spur laufen. Und schauen wir nochmal auf den Text, nochmal Vers 1. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Und ja, Jesus Christus ist der Anfänger und ist der Vollender des Glaubens. Aber ist nicht nur der Anfänger, der das mal gegründet hat, das ist genau das, was der Text sagt. Ein besseres Wort habe ich mal hier in meine Bibel mal reingeschrieben, in der Bibelwoche, wo wir den Hebräerbrief durchgegangen sind, ist das Wort Vorangeher. Ein Anfänger ist der, der das startet. Ein Vorangeher ist der, der das startet und dann nimmt er den gleichen Weg. Und idealerweise geht er vor uns her und das ist ein Unterschied. Das macht auch einen Unterschied in unserem Leben aus. Im Vorangeher, dem können wir auch besser nachfolgen, weil er eben voranschreitet. Das ist das, was diesen Begriff vielleicht, den wir einfach mal mitnehmen wollen. Und wenn wir jetzt denken, was sind denn jetzt die Beispiele im Hebräerbrief, die aufgezeigt werden können? Wem sollen wir denn vorangehen? Dann wäre es doch eigentlich ganz natürlich gewesen, wir hätten einen Hinweis aufs Kapitel 11 bekommen. Und der den Kontext so ein bisschen kennt, und der Vers 1 sagt es ja auch, da wird uns eine ganz lange Liste von Personen aufgezeigt aus dem Alten Testament, die uns als Vorbilder dienen sollen. Und interessanterweise sagt der Text nicht, folgt doch dem Beispiel von Abraham. Oder macht es doch so wie der David. Ein guter Lebensweg ist auch das Bild von dem Mose. Geh doch in dieser Spur. Das kriegen wir nicht. Aber wir kriegen den Hinweis, dass wir so eine große Wolke von Zeugen haben. So lesen wir es im Vers 1. Aber diese Auflistung, die wir im 11. Kapitel haben, die habe ich lange Zeit für mich so gedacht, das sind eigentlich die Leute, denen wir nacheifern sollen. Ich denke so nicht mehr. Ich glaube, das sind die, die in diesem Bild, was hier benutzt wird, von diesem Wettlauf an der Seite stehen. Wir sind am Laufen und das Leben von diesen Personen, das will uns anspornen, dass wir sehen, die haben den Lauf gemacht schon. Die haben das Ziel erreicht. Die sind genau diesen Weg sind die gegangen. Das will uns ermutigen, das will uns anspornen. Aber das Beispiel, dem wir nachgehen sollen, das ist der Anfänger, der Vorangeher und der Vollender des Glaubens, Jesus Christus. Und wenn wir hingehen und gehen ein paar Kapitel zurück, bekannte Verse, die wir lesen im 4. Kapitel vom Hebräerbrief, ich lese mal den Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, aber ohne Sünde. Das heißt, Jesus hat das Gleiche durchgemacht wie wir. Der kennt das in- und auswendig, dem ist das nicht neu. Und wenn wir irgendwie in eine Anfechtung kommen, wenn wir in eine Schwachheit kommen, dann sagt uns dieser Vers im 4. Kapitel, Jesus kennt das auch. Du hast auch da jemand, der vorangeht, der weiß, wie man da durchkommt. Und das Bild, was hier gebraucht wird, das ist, dass wir es versuchen sollen, in dieser Spur zu laufen, die Jesus hier legt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Bergtour gemacht hat, so hochgekraxelt, runtergekraxelt. Und der Bergführer, man könnte ja immer denken, wo geht der? Der geht natürlich, wenn es steil hoch geht, geht er hinter dir, hinter dem Gast, dass wenn du irgendwie abrutschst, dass er dich fängt. Das machen die aber nie. Die gehen vorne. Und gleich am Anfang sagt ihr, wenn es steil wird, wenn es schwieriger wird, guck genau, wo ich die Füße hinsetze, wo ich greife und mach's genauso. Also da, wo er den rechten Fuß hinsetzt, soll ich meinen rechten Fuß und da, wo er den linken, dann so und dann kommt man am besten hoch. Und die Idee dahinter ist, Wenn wir das berücksichtigen, dann ist die Chance am größten, dass wir das Ziel gut und sicher erreichen. Wenn wir genau in dieser Spur des Vorangehers, wenn wir uns in dieser bewegen. Und ich glaube, das ist genau das Prinzip, was wir hier auch aufgezeigt bekommen. Wir sollen in dieser Spur des Vorangehers, sollen wir uns bewegen. Wenn wir zum Beispiel in Lebenssituationen hineinkommen, dann können wir schauen, wie ist Jesus damit umgegangen. Wenn zum Beispiel Leute mich anfeinden, wenn ich vielleicht in der Schule, auf der Arbeit, sonst wo gemobbt werde, wie gehe ich damit um? Wir haben das bei uns in Allendorf so, wenn wir Ältestenkreis haben, dann wird reihum immer so eine Andacht gemacht und im März war es gewesen, da hat der eine Bruder hat einen Text gelesen aus Lukas 6, Verse 27 bis 35, das ist ein Abschnitt, der die Feindesliebe behandelt. Und da ist mir es auch nochmal so deutlich aufgegangen, wie mein Umgang ist, wenn ich keine guten Gedanken über Leute habe und wie Jesus das gemacht hat. Ich habe schlechte Gedanken über die, die mich anfeinden. Aber Jesus hat andere Gedanken. Er segnet, er betet, er vergibt und er tritt für diese Menschen ein. Das ist eigentlich das Bild, in dem ich auch laufen soll an der Stelle. Oder wie ist das, wenn wir über Schwarzarbeit nachdenken? Ich habe schon ein paar Mal gehört, ja, da kann ich aber die Steuer sparen. Was hat Jesus gesagt, als er die Münze in die Hand bekommen hat? Wer ist auf der Rückseite drauf? Gibt es Kaisers, was des Kaisers ist. Also wir haben viele Situationen, wo Jesus genau diese Tritte schon gemacht hat. Und wir tun gut daran, wenn wir in dieser Spur gehen. Das verhindert vieles in unserem Leben. Aber wichtig, dass wir es nicht falsch verstehen, das wird nicht dazu führen, dass wir ein sündloses Leben hinbekommen. Das ist leider nicht möglich für uns. Oder es ist einfach nicht möglich für uns. Das hatte ich eben schon deutlich gesagt, aber es ist gewollt. Und es wird immer wieder im Wort uns hingelegt, dass wir Sünde vermeiden sollen. Und wenn wir Sünde haben, dass wir sie nicht dulden sollen, dass wir sie ablegen, wie es der Punkt 1 uns auch gesagt hat. Schau auf Jesus und mach es so, wie er es vorangemacht hat. Es gab mal eine Zeit, da gab es diese Bändchen, was würde Jesus tun oder what would Jesus do? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Frage in unserem Leben. Dass wir uns in vielen Lebenssituationen wirklich diese Frage stellen, was hätte Jesus getan? Und für ganz vieles finden wir keine Bibelverse. Aber da ist an uns darüber nachzudenken, was sagt uns eigentlich das Wort Gottes? Wie könnte Jesus hier gedacht haben? Und dann sind wir am Entscheiden, dass wir tun, was wir eben tun. Aber die Idee zu überlegen, was Jesus getan hat, ich glaube, das ist ein zweiter Punkt, der uns in diesem Text genannt wird. Schau auf Jesus als Vorbild. Der dritte und letzte Punkt, das Ziel im Blick behalten. Und wir schauen nochmal in den Text, nochmal Vers 1. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Um der vor ihm liegenden Freude willen. Das war ein Ziel. Und das war ein Ziel, was Jesus gehabt hat. Das ist der dritte Gedanke, der hier angesprochen wird. Jesus wusste ganz genau, wie es in der Herrlichkeit Gottes ist, weil von da ist er gekommen. Und da ist er auch wieder hingegangen. Und er wusste darum, was vor ihm liegt. Und das war ihm Ansporn, diesen Weg zu gehen, das zu erdulden. Eine Frage, die sich mit unserem Leben oft verbindet, haben wir eigentlich noch einen Blick für die Herrlichkeit, für die Ewigkeit, die vor uns liegt? Ist das für uns noch ein Ziel? Jemand hat mal den Satz gesagt, wir sind heute eine Generation, welche die Ewigkeit aus dem Blickfeld verloren hat. Wir sind heute eine Generation, welche die Ewigkeit aus dem Blickfeld verloren hat. Ich meine, ich hätte es in Gießen an der FTH so gehört. Das meint ja nicht, dass wir keine Ewigkeit hätten. Aber was der Satz ausdrücken will, ist, glaube ich, dass wir oft so leben, als würden wir diese Ewigkeit gar nicht vor Augen gestellt bekommen. Als wäre das kein Ziel, dem wir mit unserem Leben auch nachjagen wollen, auf das wir fest zugehen. Der Ulrich hat in der Einleitung gesagt, dass wir schon in dem Lied von dem Manfred Siebert ja auch hören, dass wir genau wissen, was mit den Dingen passiert, die wir uns hier so wichtig sind und die wir uns aufbauen und dass wir in unserem Haus vielleicht die Terrasse zum dritten Mal erneuert und noch schöner gemacht haben. Aber am Ende wird es vergehen. Ist alles mal weg. Wir hängen unser Herz dran, aber es ist nicht die Ewigkeit. Es hat auch keinen ewigen Bestand. Und das ist die Frage, haben wir die Ewigkeit aus dem Blickfeld verloren? Habt ihr die Ewigkeit noch als Ziel vor Augen? Das ist eine gute Frage. Also sonntags morgens im Gottesdienst, wenn das gefragt wird, habe ich es ein bisschen mehr vor Augen. Aber die Frage ist, was mache ich montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, wenn der Alltag losgeht? Habe ich da die Ewigkeit noch im Blick? Bei mir ist es nicht so. Leider. Es sind eher die Ausnahmesituationen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich schon ziemlich Probleme so mit der Arbeit und wusste auch, dass das hier ziemlich, wir hatten so eine Sitzung, die ansteht. Und da wurde mir schon ziemlich der Kopf gewaschen, weil das Projekt, was ich da gemacht habe, auch nicht so gut gemacht war und Termine nicht eingehalten waren. Ich habe gedacht, das kann nur fürchterlich enden. Und dann habe ich so kurz vorher gesagt, weißt du was, im Sinne der, in der Perspektive der Ewigkeit ist es auch gar nicht ganz so wichtig. Und dann bin ich in die Sitzung reingegangen, aber mit einem anderen Blick. Die Sitzung war wirklich eine Katastrophe, das hat sich nicht geändert. Aber mein Blick war schon ein bisschen anderer. Und das ist manchmal gut, wenn wir das einfach haben, dass das, was wir hier geben, dass das nicht die endgültige Realität unseres Lebens ist. Und die Hebräer, die kannten das, denen war das auch aus dem Blick geraten. Die hatten das ein bisschen verloren. Und dieser Text, der will uns da ermutigen, der will uns motivieren, dass wir dazu eingeladen, das in Blick zu nehmen. Und Jesus hat das auch gemacht. Wir lesen in dem Text, er hat es erduldet. Und ich habe mal hier reingeschrieben, wie ich das Seminar besucht habe, dass erdulden heißt, Jesus war bereit, unter der Last zu bleiben. Das wäre wohl die korrekte Übersetzung davon. Weil Jesus wusste, auf welches Ziel er zugeht, war er bereit zu sagen, okay, ich trage das Kreuz. Ich begebe mich in eine Zeit, 3 Stunden, wo Gott, mein Vater, von mir getrennt ist. Das ist keine Leichtigkeit. Das war das Schwerste, was für Jesus denkbar war. Und er hat gesagt, das trage ich, weil ich weiß, wo es hingeht. Und das ist das Bild. Bereit sein, unter der Last zu bleiben. Die Last auszuhalten, nicht einzubrechen. Und das ist die Motivation, die wir hier in den 3 Versen haben, dass wir sagen, schau doch auf das Ziel. Und dann halt es aus, in was du drin steckst. Die Frage ist, wie sehr motiviert uns das? Wie sehr motiviert das mich, diese Ewigkeit wieder in den Blick zu nehmen? Motiviert uns das überhaupt noch? Es ist oft so, dass unser Blick, unser Denken, unser Handeln, unsere Entscheidung irgendwie im Diesseits enden, aber auf die Ewigkeit gar nicht ausstrahlen. Wir haben es bei uns in Allendorf in den Hauskreisen so gehabt, in der Bibelstunde, dass wir letztes Jahr so ein Buch durchgegangen sind, da ging es um das himmlische Jerusalem. Und wenn du die Verse nochmal liest, Johannes Offenbarung, Kapitel 21, 1 bis 4, wo gesagt wird, da wird dieses himmlische Jerusalem gemacht, bereitet wie eine Braut für ihren Bräutigam. Das ist unsere Perspektive. Und es ist nicht nur die Perspektive, es ist eigentlich unser ewiges Zuhause, es ist eine Realität. Und diese Wirklichkeit, diese Realität, die soll wahr werden für uns. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir diese Ewigkeit irgendwie als Ziel in unserem Leben noch haben. Und manche denken, das hindert das so ein bisschen, dass wir tauglich sind für dieses Leben, für das Heute und das Hier. Ich glaube das nicht. Der Vers sagt, weil du auf dieses Ziel schaust, bist du bereit, hier zu erdulden, die Last auszuhalten, was in diesem Leben zu tun ist. Das ist das Vorbild, was uns Jesus selber gibt. Wir werden durch den Hebräerbrief aufgefordert, ermutigt, motiviert, zu erdulden, um auszuhalten in dieser Welt, damit wir unseren Wettlauf weiterlaufen und nicht ermüden und nicht ermatten. Der Boris Herrmann hat das auch gemacht. Er hat auf das Bild von seiner Frau geschaut, von seiner Tochter, und hat gesagt, okay, ich ziehe das durch. Ich gehe nicht raus aus dem Rennen, ich steige nicht aus. Und wenn wir das deutlich vor Augen haben, dann sind das vielleicht die Sternstunden in unserem Leben, die wir erkennen. Also fassen wir es nochmal zusammen. Also wenn wir drohen zu ermüden, matt zu werden, den Mut zu verlieren, die Perspektive zu verlieren, wir sollen abgeben, alles, was uns beschwert. Es ist die Sünde, Punkt und Ausrufezeichen, aber es sind auch die Dinge, die uns hindern, die uns belasten, die es uns schwer machen, den Lauf gut zu laufen. Wir sollen in seiner Spur laufen. Wir sollen uns Jesus, den Anfänger, den Vorangeher, den sollen wir uns zum Vorbild nehmen. Das ist das Vorbild, das ist das Bild, auf welches wir unseren Blick zu richten haben. Und wir sollen uns in Lebenssituationen fragen, wie Jesus gehandelt hätte. Dann laufen wir am besten in seiner Spur. Und zum Schluss wollen wir das Ziel noch fest im Blick behalten. Wir wollen ihm, also Jesus, mit unserem Leben auch nachgeben. Wir wollen auf dieses Ziel schauen und wir wollen uns wirklich freuen, auch auf diese Ewigkeit. Ich möchte noch mit uns beten und wenn es möglich ist, darf ich euch bitten, dass wir dazu aufstehen. Und lieber Jesus, wollen dir von Herzen danken, dass du der Vorangeher bist, dass du all das, was wir in unserem Leben erleben dürfen, erleben müssen, dass du das kennst. Du bist wahrer Gott, aber du bist wahrer Mensch geworden. Du bist in diese Welt hineingekommen, du hast dich klein gemacht und kennst alles, was in unserem Leben uns auch konfrontiert. Du bist uns in allen Dingen vorangegangen. Hab ganz herzlich Dank dafür, dass wir das auch als Zeugnis für uns haben und dass wir da auch Gewissheit haben dürfen. Und Herr Jesus, wir wollen dir auch Danke sagen, dass wir dich als Vorbild für unser Leben nehmen dürfen, auf das Bild, auf das wir schauen, weil das uns helfen kann und motivieren kann und durchzuhalten, uns bei dir festzuhalten, auch wenn es schwer wird, weil wir dieses herrliche Ziel vor Augen gestellt bekommen. Und da, wo wir schwach werden, da, wo wir müde werden, da willst du uns aufrichten, da willst du uns trösten, da willst du uns an die Seite gehen, da willst du uns ermutigen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Leid und Not und Schmerz und Tod und Trauer in unserem Leben auch erleiden müssen. Das verhindert auch nicht, dass wir Widerstände, dass wir Ausgegrenztheit, dass wir das in unserem Leben ertragen müssen. Aber du willst uns helfen, dass wir auch in diesen Situationen unser Leben gelingt. Hab ganz herzlich Dank, dass du an unserer Seite gehst, dass du uns vorausgestellt bist, dass du dich uns vorausgestellt hast und dass wir mit dir als Vorbild unser Leben auch leben dürfen. Amen. Ich glaube, wir singen ein nächstes Lied. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben.